Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Kommen. Ich habe die Apostelgeschichte 3 bekommen oder erwischt, die ja auch sehr interessant ist. Da geht es um die Heilung des Lahmgeborenen und eben die sogenannte zweite Predigt des Petrus. Genau, und daraus kommen dann eigentlich verschiedene Fragen, wenn es heißt, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das hat ja gestern der Lukas vorgetragen. Genau, daraus kommen dann die Fragen, jetzt geht's weiter. Wessen Lehre ist es, was dort, wo sie drin blieben und welche Lehre? Ist es die Lehre der Apostel? Ist es was Unterschiedliches zu dem, was Jesus gelehrt hat oder was von Gott kommt? Und was für eine Lehre ist es? Und da gibt es dann verschiedene Unterthemen, die man eigentlich noch anschauen kann. Wer dann Jesus ist und wer Gott, ob das erfahrbar ist aus der Bibel. Und natürlich geht es auch um die Integrität der Bibel und von den Aposteln. Wenn da natürlich was anderes rauskommt, als bei Jesus oder bei Gott gesagt wurde, dann steht natürlich alles in Frage. Ja, ich habe versucht, den Vortrag nicht zu technisch werden zu lassen. Da kann man ja richtig technisch werden, sage ich mal, oder auch ziemlich tief reingehen in verschiedene Wörter. Ich werde trotz allem ein paar Wörter erklären, die ich sehr interessant finde und verwaschen, wenn man sie nur so betrachtet. Ja, Apostelgeschichte 3. Was ging voraus? Also vermutlich ist der Verfasser der Evangelist Lukas, sagt man, weil im Apostelgeschichte 1 und 2 geht es eigentlich genauso los an den Theophilus wie bei Lukas. Deswegen nimmt man das an, dass die Apostelgeschichte auch von Lukas verfasst ist. Gibt da wohl einige Übereinstimmungen. Ja, bis dorthin war es jetzt so weit, dass Jesus auferstanden war, seine 40 Tage auf der Erde hatte. Vor seiner Himmelfahrt hat mit den Aposteln über das Reich Gottes geredet. Jesus hat ihnen versprochen, dass sie den Heiligen Geist empfangen werden. Die Wahl von dem Ersatzapostel hat stattgefunden für Judas. Pfingsten hat stattgefunden, das heißt Prophetieerfüllung von Joel 2. Danach kam die erste Rede von Petrus an seine Brüder, der er zur Buße aufruft. Die erste Gemeinde wurde gegründet, durch die erste Ansprache von Petrus. Dann ließen sich so um die 3000 taufen, heißt es. Es wurden viele Wunder und Zeichen getan und sie waren dort einmütig im Tempel, brachen das Brot, lobten Gott und hatten Ansehen beim Volk. Ja, und der Vater hat täglich mehr hinzugetan. Das ging ja jetzt voraus vor Apostelgeschichte 3. Und das kann man in zwei Abschnitte einteilen. Einmal ist die Heilung des Lahmgeborenen, wie vorhin erwähnt, und eben die Rede von Petrus dann noch. Ich würde jetzt schön das kurz vorlesen. Von 1 an bis er ihn geheilt hat und dann würde ich da mal stoppen. Petrus aber und Johannes stiegen hinauf in den Tempel zur Gebetsstunde der Neunten. Und es wurde eben ein von Mutterleib an lahmer Mann herbeigetragen, den man täglich an das sogenannte schöne Tor des Tempels setzte, um Almosen von den Besuchern des Tempels zu erbetteln. Als Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten, als derselbe Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er sie um ein Almosen. Petrus aber mit Johannes blickte ihn an und sagte: Siehe her zu uns. Er aber spannte auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus Christus des Nazareas wandle. Und er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Alsbald aber wurden seine Sohlen und Knöchel fest. Und er sprang auf und stand und wandelte und trat mit ihnen in den Tempel, ging herum und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn herumgehen und Gott loben. Sie erkannten ihn aber als den, der zum Almosen gesessen am schönen Tor des Tempels und wurden voll Staunens und Begeisterung über dem, was mit ihm vorgegangen. Ja, das ist die Heilung, das ist ein Riesenwunder, was da passiert ist. Und ja, genau. Irgendwie bekomme ich hier immer den Eindruck, dass Petrus genau wusste, was er tat, ganz im Gegensatz zu vielen Heilern heutzutage. Werden hier keine Zweifel vermittelt in dem Abschnitt, sondern er wusste ganz genau, was funktioniert. Zumindest bekomme ich den Eindruck. Und es dient als große, als Einleitung zu dem großen Auftakt von Petrus vor seinen Volksgenossen. Die zeitliche Einordnung von seit Kapitel 2 ist nicht ersichtlich. Also es kann durchaus auch viel Zeit vergangen sein oder einiges an Zeit. Es wird nicht ganz klar. Ja, zu den Wundern an sich. Es gibt eigentlich meines Wissens nur zwei Begebenheiten, wo die Apostel was nicht tun konnten. Es ist einmal, als sie den Dämon nicht austreiben konnten in Markus 9, Lukas 9, und den Dorn im Fleisch als Paulus oder den Stachel im Fleisch, als Paulus eben von Gott nicht erfüllt bekommen hat, dass er geheilt wird. Aber hier hat er jetzt keine Zweifel und man kann eigentlich davon ausgehen, dass er hier auch vom Heiligen Geist, den sie empfangen haben, geführt wurde, dass er ihn absolut heilen kann. Und ja, wie gesagt, ganz im Gegenteil zu heute, was ich heute so wahrnehme, wenn so Heilungsgottesdienste stattfinden, die ich manchmal sehr befremdlich finde, aber ja, mag jeder anders dazu stehen. Dann gibt es eine sehr interessante Formulierung. Sagt Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi. Das finde ich auch ein recht weitläufig gebrauchter Begriff, aber auch oft, ja, manchmal wie so eine magische Formel verwendet. Ja. Was heißt das im Namen von jemand? Es gibt... ja, ist einer der Begriffe, die ich mir gern näher angeschaut habe. Genügt es jetzt, den Namen zu kennen und auszusprechen? Oder wie muss man das verstehen? Wir beenden oft Gebete so. Selbst wenn das Vaterunser das nicht darlegt. Aber Jesus weist uns in Johannes 14, 13 an, so zu bitten. Ich lese es mal vor. Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das klingt jetzt schon irgendwie wie so eine Formel an sich, aber ich glaube, da steckt viel mehr dahinter. Wir sollen uns da bewusst sein, und es war sich Petrus auch, was es bedeutet, im Namen Jesu Christi unterwegs zu sein. Da kommt viel mit einher, meine ich. Ja, da kann man sich bewusst werden, wer Meister ist und wer nicht. Genau, dass einfach die Erkenntnis dann auch da ist, wer Jesus ist. Da kommt ja alles mit einher. Heute ist es ja oft so, man will nicht in gewisse Nähe von Aussagen kommen, weil man in eine gewisse Ecke gestellt wird. Hier ist es genau andersrum. Man möchte in diese Ecke gestellt werden von Jesus Christus, und deswegen im Namen Jesus Christus. Also vielleicht so ein Vergleich, wenn man es heute verstehen kann. Jesus fragt ja auch immer wieder, wer glaubt ihr, dass ich bin? Ja, ich denke, da wollte auch so ein bisschen gucken, ob es die Apostel begriffen haben, wer er wirklich ist. Petrus hat es dann irgendwann begriffen. Interessant fand ich in dem Zuge, wo ich das betrachtet habe, dass Petrus nicht der Einzige ist, der genau die Aussage trifft, nämlich in Johannes 11, 25 die Martha. Das war mir selber ganz neu, also heißt ja immer derjenige, der die Nachforschungen betreibt, der ja, lernt am meisten. Und da sagt sie nämlich auch, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und Jesus selber hat auch einen Meister über sich, bezieht er sich ja immer darauf, dass er nichts aus sich selber kann, sondern eben Gott über sich hat. Und genau, dass da eben, dass er das nicht ist, der die ganzen Dinge tut. Jawohl. Gehen wir weiter. Ich habe das nochmal festgehalten im Namen von Jesus. Da heißt es jetzt Johannes 5, 43, im Namen meines Vaters bin ich gekommen. Also ich mache es jetzt ein bisschen schneller, man kann es ja später nochmal anschauen. Apostelgeschichte 5, 28, wir haben euch geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Philipper 2, Vers 9, darum hat ihn Gott hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist. Da könnte man es eigentlich auch falsch verstehen, ein Name, der über jedem ist, da muss ja mehr dahinter stecken. Apostelgeschichte 3,16, durch den Glauben an seinen Namen. Ja, Matthäus 18,15 habe ich noch, wer Kinder aufnimmt in seinem Namen. Also es bezieht sich dann immer, ist immer in Bezug darauf, in Autorität oder in einer Auftrag, Mission. Es gibt noch 5. Mose zum Beispiel, ein Prophet, der in Gottes Namen Wörter redet, die er nie gesagt hat, die werden bestraft werden. Also es zeigt irgendwie die Marschrichtung, finde ich, dass es um Autorität geht. Und dadurch muss man ja auch die Sache kennen, in der man unterwegs ist. Deswegen ist es immer gut, wenn man weiß, wie es sich damit verhält. Genau, in Autorität, im Namen von jemandem unterwegs sein, steht für mich in Verbindung mit Apostolos. Das ist ja das griechische Wort. Und Shaliach ist ja dieses hebräische Prinzip, von dem gestern auch schon die Rede war. Das steht meiner Meinung nach eng im Zusammenhang damit. Wenn das Neue Testament hebräisch verfasst worden wäre, würde dort eventuell was in Richtung Shaliach stehen. Zumindest die Bedeutung würde das hergeben. Das können wir uns auch nochmal im Genauen anschauen. Apostolos war eigentlich ein Bote mit Mission, deswegen auch die Apostel. Shaliach kommt eigentlich so in der Bibel nicht vor, das Wort an sich oder das Substantiv an sich, aber von Shalach senden oder nachher sehen wir es auch noch, nee, das heißt, da gibt es noch ein anderes Wort, das Verb wird oft verwendet als senden, das kommt jetzt auch gleich noch, aber ein Shaliach war jemand auch, der rechtlich für jemand anders unterwegs war, ja, und der wurde dann so behandelt wie der Sendende. Ob es da dann irgendwelche Dokumente gab, weiß ich nicht, oftmals vielleicht auch mit einem Ring, mit einem Siegelring wie bei Josef, wobei das in Ägypten war, aber das zeigt eigentlich die Vertreterrolle so ein bisschen. Hier sehen wir jetzt nochmal Beispiele, wo auch dieses Wort verwendet wird im Alten Testament Hebräisch von diesem Verb, von senden. Und interessant war für mich selber, in Hebräer 3,1 wird Jesus selber als Apostel bezeichnet. Ja. Das Verb im Hebräischen heißt lishloach und heißt senden. Und der erste Gesendete war anscheinend Eliezer bei Abraham. Und das ist ein hebräisches Prinzip, das über der ganzen Bibel verteilt zu finden ist. Genau. Aber wie gesagt, war sehr interessant zu sehen, dass Jesus selber als Apostel bezeichnet wird. Was geschah danach? Er lobte Gott, also der Geheilte, und springt rum und lobt aber nicht in erster Linie die Apostel und eigentlich auch nicht Jesus. Ja. Das fand ich immer sehr interessant, aber das haben wir auch öfter in der Schrift, dass wenn Jesus auch geheilt hat, dann wurde Gott gelobt, wie zum Beispiel in Matthäus 9,8. Da hat Jesus auch einen Lahmen geheilt, der auf einer Bahre daherkommt, und sie haben dann Gott verherrlicht einfach, ja, ohne Umschweife. Und das ist auch total im Sinne vom israelischen Volk. Ja. Also alles andere wäre ja dort bestraft worden eigentlich, muss man sagen. Und so machen es auch die Apostel. Ja. Also hier sieht man den Vergleich oder die Fortführung von dem, was Jesus getan hat, machen auch die Apostel. Und zusätzlich kommt man eigentlich auf das Thema, ob Jesus dann, manche sagen, Jesus wäre Gott. Ich meine, er widerspricht da sehr in Johannes 10, 30 fortfolgende, wo er dann Bezug auf Psalm 82 nimmt. Widerspricht er da, das können sich ja später nochmal anschauen, jeder. Aber ich denke, Jesus hat nie behauptet, Gott zu sein. Von dem her ist es dieselbe Marschrichtung von den Aposteln. Genau, was geschieht dann? Jetzt geht es eigentlich mit der Rede weiter. Ich kann die auch ganz kurz noch vorlesen, das sind jetzt noch 10 Verse. Während er aber den Petrus und den Johannes festhielt, strömte das ganze Volk außer sich bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Da es aber Petrus sah, redete er das Volk an. Ihr israelitische Männer, was wundert ihr euch über diesen? Oder was seht ihr uns an, als hätten wir durch eigene Kraft und Frömmigkeit bewirkt, dass er wandelt? Der Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr ausgeliefert und verleugnet habt vor Pilatus, da dieser beschlossen hatte, ihn loszulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und euch einen Mörder freigegeben. Den Anführer des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott von den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und auf den Glauben an seinen Namen hat diesen hier, den ihr seht und kennt, seinen Namen festgemacht. Und der Glaube, der durch ihn geht, hat denselben diese seine gesunden Glieder wieder geschenkt vor euch allen. Und nun, Brüder, ich weiß, dass ihr es in Unwissenheit getan, so wie auch eure Oberen. Gott aber hat also erfüllt, was er voraus verkündet hatte durch alle Propheten Mund, dass sein Christus leiden solle. So tut denn Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgelöscht werden, auf dass da kommen Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn und er absende den für euch zuvor bestellten Christus Jesus, welchen der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten, da alles hereingebracht wird, was Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher. Moses hat gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, Gott, erwecken aus euren Brüdern wie mich, auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch redet. Es soll aber geschehen, dass jede Seele, die nicht auf jenen Propheten hört, ausgetilgt werden soll aus dem Volk. Und alle die Propheten von Samuel an und in den folgenden Zeiten, so viel ihrer geredet haben, haben auch diese Tage verkündet. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, welchen Gott mit unseren Vätern schloss, da er zu Abraham sagte, in deinem Samen sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht aufgestellt und abgesandt, euch zu segnen durch Bekehrung eines jeden von euren Bosheiten. Das ist jetzt die Begebenheit, wo Petrus seine zweite Rede anfängt und er beginnt damit, sie zu fragen, warum sie sich wundern. Ob es jetzt für Petrus sehr selbstverständlich war, was er da gemacht hat, bezweifle ich, aber er stellt es jetzt einfach in Frage, um auch gleich Antworten darauf zu geben. Er lässt dadurch auch gar keinen Raum für irgendwelche Interpretationen. Er fragt eigentlich gleich weiter, wieso sie denken würden, sie hätten es getan, als wären sie jetzt hier irgendwelche Superstars. Genau, und verweist dann sofort auf Jesus und auf vor allem auf Gott. Der Gott Abrahams, sehr identifizierbar, aus dem Alten Testament bekannt, für jeden Juden auch bekannt, vor allem nicht Jesus an sich als letzter Urheber des Ganzen. Ich frage mich dann mittlerweile immer, ich meine, ich habe es früher selber geglaubt, aber warum es dann im Fall von Jesus so geglaubt wird, dass er dann der Urheber von allem wäre. Vielleicht auch noch 1. Korinther 15, 20, dass Jesus alles übergeben worden ist und hoch erhoben worden, aber Gott steht immer noch über ihm. Dadurch hat Gott seinen Knecht Jesus verherrlicht und damit sind die Apostel absolut in der Lehre von Jesus, so wie er es immer gepredigt hat. Kann man auch noch anschauen, also verherrlicht finde ich auch so ein bisschen verwaschenes Wort an sich. Ich denke, wenn man sich einige Sachen anschaut, wird da auch klar, was es bedeutet. Es geht in Richtung Ehren und geehrt werden, anerkannt werden oder sein. Im Fall von Jesus wurde er auf eine Position erhoben, die seiner Ehre dann entspricht. Bei Gott sehen wir sogar, dass es eine Herrlichkeit Gottes gibt. Da wird es dann als volle Glorie, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder in voller Auswirkung sehen. Und genau. Ja, das ist soweit zum Wort verherrlichen. Also ich gehe gern Wörter nach, die nicht ganz klar sind, um einfach die Bedeutung dahinter zu erfahren. Dann beschuldigt er eigentlich das Volk. Sie hätten ihn überliefert, verleugnet und getötet. Das ist eine schwere Anschuldigung. In der Lutherbibel heißt das Ganze Fürst des Lebens, was dann kommt. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet, den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Finde ich einen schönen Begriff, aber auch sehr kryptisch, nenne ich es mal, oder nicht ganz klar. In anderen Bibelübersetzungen heißt es ja Urheber des Lebens, aber auch das ist leicht misszuverstehen. Urheber ist auch nicht ganz einfach. Deswegen, der Fürst des Lebens wird mit Archegos übersetzt, was auch als Begründer oder als Anfänger oder jemand, der vorausgeht, ja, der den ersten Schritt macht. Und genau das hat Jesus gemacht. Er ist den ersten Schritt gegangen und wir werden nachfolgen. Das wird uns ja bekundet, dass wir nachfolgen werden. Und zudem ist ja Jesus in vielen Dingen der Erste und der Anführer und der Begründer und die Erstlingsfrucht. Genau, und wir sehen hier auch ganz klar, dass sie Zeugen sind, die Apostel, nicht Urheber. Deswegen wird Gott auch verherrlicht und Jesus dadurch in letzter Instanz oder in nächster Instanz Und sie sind verlässliche Zeugen. Ja, also sie haben ja das aufgeschrieben, was sie erlebt haben und gesehen und getan haben. Das gibt uns eigentlich Hoffnung, dass das richtig ist, was dort steht. Aber man muss die Kette beachten eben, wo sie tun es nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Jesu, der die Kraft von Gott hat. Jetzt kommt wieder Glauben an seinen Namen. Also ein Name kann ja nicht gesund machen. Das muss ja eine weitere Bedeutung haben, wie vorhin auch dargelegt. Der Glaube an den Namen, da steckt viel dahinter. Da ist alles, was mit der Person einherkommt, das muss da berücksichtigt werden. Im Grunde, was draufsteht, ist auch drin. Und genau das tun die Apostel hier. Sie lehren das, was Jesus ihnen gesagt hat und erkennen auch, was er war. Das ist nicht eine zu viel, glaube ich. Genau, der Glaube an Jesu Worte haben den Lahmen gesund gemacht, an das, was Jesus an Macht erhalten hat. So wie es Jesus eben auch sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen. Jesus hat alles übertragen bekommen von Gott und wird auch alles in Gottes Sinn weiterführen oder das umsetzen. Das hat für mich viel mit Demut auch zu tun, dass sie von sich wegweisen, obwohl sie so viel Macht haben. Das ist sowieso ein Dauerthema bei mir. Und so war Jesus auch. Ja, Matthäus 11, 29 sagt er, ich bin sanftmütig von Herzen und demütig. Und so sollen wir dieses Joch auch auf uns nehmen. Dann werden wir Ruhe finden. Demut steht auch in Verbindung für mich zur Ehrfurcht. Und das heißt in Psalm 111, 10, dass die Ehrfurcht oder die Furcht vor Gott der Weisheit aller Anfang oder Anfang aller Weisheit ist. Und dass die Einsicht das Beste ist, was man haben kann. Deswegen ist es auch immer gut, dass wir uns nicht für zu viel erachten. So, und jetzt ist sehr interessant, dass sich hier von Unwissenheit des Volkes redet. Das hat mich immer sehr überrascht. Sie haben es ja schon auch sehr, also jeder kennt die Szene eigentlich, als sie gefordert haben, dass Jesus ans Kreuz gehen soll. Jeder von uns würde sagen, dass sie schuldig sind, dass sie eventuell sogar gewusst haben, was sie getan haben. Aber Petrus geht hier den Weg zu sagen, dass sie unwissend waren, inklusive der Obersten. Das wirklich Interessante kommt jetzt eigentlich erst. Wir Menschen tun eigentlich viele unwissende Dinge, aber Gott erfüllt oft oder manchmal auf diese Art und Weise seine Prophezeiungen oder seine Dinge. Ja, wie er es eben prophezeit hat. Also sehr interessant, eigentlich in dieser Spannung leben wir, dass durch diese falschen Dinge, dass durch Jesus eigentlich getötet wurde, dass sie falsch gehandelt haben, die Prophezeiung erfüllt wird. Das ist eigentlich absoluter Wahnsinn. Aber so ist es. Und ja, alle Dinge, die ja über Jesus verheißen waren und dass er kommen sollte, die sind auch so erfüllt worden. Oft auch über falsche Wege, wenn man es liest. Und es ist dennoch in Gottes Sinne. Das berührt ein bisschen den Bereich Prädestination, also Vorherbestimmung oder Rekognition, Vorherwissen. Aber es ist ein eigenes Thema. Und ja, das will ich jetzt auch gar nicht aufmachen. Das ist ein sehr großes Thema. Ich bin mittlerweile auch in der Hinsicht es nennt sich auf Englisch Open Theism, offener Theismus. Aber das kann sich auch jeder selber nochmal ein bisschen angucken oder kann man darüber reden. Das geht für mich sehr gut einher mit der Bibel, was es so darlegt. Ja, und er fordert sie dann dazu auf, Buße zu tun, umzukehren und Sünden zu bekennen. Es erinnert sehr an Johannes den Täufer und an Jesus. Und dadurch kommt die Tilgung der Sünden, wie wir es eigentlich auch kennen, seit wir gläubig geworden sind. Ja, aber sie fordern sie einfach nochmal dazu auf, oder Petrus tut das. Und ja, es ist absolut in der Linie von Jesus. Sie machen nichts anderes, sie führen das fort, was er gesagt hat. Und so sehe ich auch in weiterführendem Sinne Paulus, der hier jetzt nicht betrachtet wird, aber auch Paulus erklärt nichts anderes. Ja, Zeiten der Erquickung, also sie können sich noch umkehren, selbst die jetzt den Tod von Jesus gefordert haben, die werden berücksichtigt bei Gott. Das ist eine sehr große Gnade und Barmherzigkeit, die Gott hier anbringt, ja, dass sie auf jeden Fall umkehren können, wenn sie jetzt möchten. Und dazu fordert sie Petrus eigentlich auf. Die Apostel verkünden also genau dasselbe wie Jesus. Jetzt kommen noch sehr interessante Formulierungen. Das sind eigentlich Prophezeiungen sogar aus Urzeiten, aus dem 5. Mose. Also jetzt kommt erstmal, ja genau, Wiederkommen von Jesus, dem Christus. Der Himmel musste ihn, das sagt er so, locker daher, natürlich aufnehmen. Das war damals, glaube ich, nicht ganz so natürlich. Aber er erwähnt dann auch die Wiederherstellung von allem, was das Reich Gottes eben mit einschließt, das auf der Erde sein wird. Und Gott hat es durch seine Propheten seit jeher mitgeteilt. Dann geht er her und bringt einige Prophezeiungen oder einige Texte aus dem Alten Testament. 5. Mose 18, Vers 15, ein sehr wichtiger Text, dass Mose schon gesagt hat, dass ein Prophet kommen wird, der von Gott gesandt wird, der erweckt wird aus den Brüdern und dass auf ihn gehört werden soll, in allem, was er reden mag. Genau. Und jeder, der nicht auf ihn hört, der wird aus dem Volk ausgerottet werden. Das ist schon eine sehr krasse Sache und sehr schwerwiegend. Deswegen war es für mich irgendwann wichtig, und ich glaube, wir sind hier alle sehr einig, dass man genau auf das Acht gibt, was Jesus sagt, und vor allem auch nicht darüber geht. Da kommen wir nachher noch drauf. Genau, und dann alle Propheten von Samuel an, eigentlich alle seit Abraham, haben davon geredet. Abraham hat die Tage schon gesehen, heißt es, und haben diese Tage von Jesus verkündigt. Und er redet sie jetzt direkt an, als Söhne der Propheten, fordert sie dadurch vielleicht nochmal ein bisschen heraus. Und des Bundes, heißt es hier, ich lese es mal vor, ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott euren Vätern festgesetzt hat, indem er zu Abraham sprach. Also sie sind dort auch schon mit eingeschlossen, obwohl der erste Bund am Sinai dazwischen kam, heißt es ja in der Bibel. Und in deinem Nachkommen, heißt es, 1. Mose 22, 18. Und das ist sehr interessant, das legt ja das Neue Testament da, dass dieses deinem Nachkommen sehr wichtig ist und auf Jesus deutet, auf niemand anders. Und er quasi erweckt wurde, um alle zu segnen. Und dies sollte zuerst Israel geschehen, weil Israel seit jeher ein Problem hatte mit Gott, oft abgefallen ist und auch Errettung brauchte. Und aber Gott schon klar war, dass sie ihn ablehnen werden. Deswegen über Israel an alle anderen sollten wir und auch die Nationen von den Bosheiten weggeführt werden, Gottes Wille eben bekannt gemacht werden. Und in ihm ist das Heil von Gott gesandt, er als Knecht. Finde ich immer interessant, oder finde ich immer wichtig, das so zu bekennen und sich klar zu machen. Ja, wer steht? Gott über allem, Jesus darunter, wir unter Jesus. Das ist eigentlich die beste Marschrichtung, die man einschlagen kann, um keine falsche Abzweigung zu nehmen. Ja, bin jetzt sehr schnell dadurch, durch dieses Kapitel. Es ist auch ein bisschen seltsam für mich gewesen, nicht an dem Thema abzuarbeiten, sondern an dem Kapitel, die einzelnen Themen rauszugreifen. Deswegen ging es nicht so tief rein. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, die Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, wessen Lehre? Das ist erstmal unsere Lehre, die wir weitergeben sollen. Ja, im Grunde sind wir, ja, der Wortbedeutung nach auch Gesandte, Apostel, wobei ich nicht so weit gehen würde, mich als Apostel zu nennen, weil es ja schon trotzdem sehr besondere Leute waren, die mit Jesus unterwegs waren. Genau. Aber es ist unsere Lehre. Und was bedeutet das? Unsere Lehre ist die Lehre der Apostel, wie wir gerade gesehen haben. Und es ist die Lehre von Jesus, was im Endeffekt alles beinhaltet, was Jesus getan hat, gesagt hat. Und ja, darüber hinausgehen, das kann sehr schwerwiegend sein, wenn man darüber hinausgeht. Das legt 1. Korinther 4, Vers 6 dar. Da steht: Dies aber, Brüder, habe ich auf mich selbst und Apollos gedeutet, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht. 2. Johannes 1, 9 bis 11. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, diesen hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf, grüßt ihn nicht. Denn wer ihm grüßt, also das Grüßen hatte wahrscheinlich mehr zu bedeuten als nur Hallo sagen, der nimmt teil an seinen bösen Werken. Also es ist ganz wichtig zu identifizieren, was die Lehre Jesu ist. Und die Lehre Jesu, das ist effektiv, sind es die Worte des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das muss alles übereinstimmen und es tut es bei dieser Betrachtung von Apostelgeschichte 3. Und die Worte von Gott sind besser als reines Gold, heißt es. Ja. Von dem her ist es wichtig, sich diese Dinge anzuschauen und auch die Jahrtausende zu betrachten, was dort geschehen ist. Das bedarf viel Arbeit, aber es ist einfach zu wichtig. Dann die zweite Frage, welche Lehre das ist. Ich habe es sehr simpel dargestellt. Da kann man natürlich in die einzelnen Bereiche noch sehr tief reingehen. Aber grundsätzlich, wir sind Sünder, wir sind hilfsbedürftig. Das muss uns zuallererst klar werden. Wir haben Hilfe nötig. Dann ist sehr wichtig, finde ich, die Buße, die mit der Umkehr dann von seinen Wegen einherkommt und das Reich Gottes zu verstehen. Also ich finde, dass das Reich Gottes einen sehr großen Teil in den Evangelien einnimmt, wenn nicht sogar mit einer der größten Teile. Ich finde, es wird immer ein bisschen falsch dargestellt, dass die Kreuzigung und auch das Opfer, der Opfertod, das Einzige war, was Jesus verkündigt hat. Ich bin da ein bisschen anderer Ansicht. Ich glaube, oder ich weiß anhand von dem, wie Jesus da unterwegs war, dass er zuerst angefangen hat, das Reich Gottes zu verkündigen und erst sehr viel später seinen Tod anzukündigen. Also es war sehr interessant damals auch für mich. Kann jeder mal betrachten, ab wann er von seinem Tod spricht. Ich kriege da so den Eindruck, dass es erst sehr kurzfristig vor seinem Tod angekündigt wird und die Apostel es ja damals auch nicht ganz verstehen. Und der Tod ist nicht sein Ziel, oder ist nicht unser Ziel, sage ich mal, und auch Jesus ist nicht unser Ziel, sondern das Reich Gottes. Deswegen verkündigen das auch die Apostel und Jesus hat es verkündigt und das soll auch unser Anliegen sein. Dann ist noch wichtig, wer ist Jesus? Und diese Erkenntnis und die Würdigung, also das Anerkennen und natürlich auch das Opfer, das soll trotz allem nicht untergehen, die Auferstehung und dadurch die Jüngerschaft, das gehört zur Lehre dazu. Und dann in letzter Instanz unser Thema, weshalb wir eigentlich auch hier sind, Gott ist einer. Das ist zwar das Letzte, aber nicht das Unwichtigste, eigentlich sogar das Wichtigste. Jesus betont es meiner Meinung nach auch, dass er das erste Gebot so wiederholt, wie es in Mose dargelegt wird. Ich finde, mittlerweile hat man eigentlich auch keine Ausrede mehr. Also ich habe es früher selber geglaubt, aber mittlerweile mit so vielen Informationen, die einem auf den Mausklick zur Verfügung stehen, gibt es eigentlich keine Ausrede mehr, sich da dieses Wissen nicht anzueignen oder sich da nicht weiter rein zu bohren. Ich möchte mich damit nicht überheben. Ich habe, wie gesagt, auch viel anderes geglaubt. Und Gottes Weisheit und dieser Beschluss eben, dass Jesus kommen soll, der war seit jeher verborgen, heißt 1. Korinther 2, Vers 10. Aber uns hat es jetzt Gott offenbart. Also wir sollten die Chance nutzen und uns da wirklich festmachen, dass wir dort auch fest bleiben können, egal was kommt. Und genau, zuletzt kann man es nochmal in ganzer Form betrachten. Die Lehre der Apostel, in der sie beständig blieben, ist die Lehre von Jesus mit allem, was ihn betrifft, welche alle Worte von Gott beinhaltet und alle Dinge, die er, also Gott durch Jesus, gewirkt hat. Also Apostelgeschichte 3 war sehr interessant, das zu betrachten. Steht für mich in vollkommener Übereinstimmung mit dem, was Jesus gelehrt hat und was Gottes Anliegen war. Dann würde ich damit abschließen. Danke fürs Zuhören.